ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Buchlounge. Diesmal aus der südlichsten Großstadt Deutschlands. So klingt das Literaturhaus in Freiburg. Schön. Wir alle freuen uns, glaube ich, auf zwei ganz großartige Autorinnen, die richtig, richtig coole Bücher geschrieben haben. Die lernen wir ja heute zusammen kennen. Als erstes begrüße ich eine Frau, die nicht nur mit 30 Kanarienvögeln aufgewachsen ist, sondern auch noch mit ihrem ersten Roman für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis nominiert war. Ob das eine was mit dem anderen zu tun hat, das klären wir gleich. Sie ist in der Schweiz aufgewachsen, war für längere Zeit in Rom, in Paris, in Hamburg und lebt mittlerweile in Basel. Im vergangenen Jahr ist ihr zweiter Roman rausgekommen. Den werdet ihr heute genauer kennenlernen. Favorita heißt das Buch. Darin nimmt sie uns mit auf einen ganz wilden Roadtrip, kann man sagen, durch Italien und gleichzeitig auch durch die patriarchalen Geister unserer Zeit. Herzlich willkommen, Michelle Steinbeck. Hi, meine zweite Gästin heute Abend kommt, wie ich, aus dem Ruhrgebiet. Da spielt auch ihr neues Buch, Wenn wir lächeln. Und darin geht es um eine Freundschaft zwischen klebrigem Lipgloss und heftiger Wut. Wir freuen uns auf eine erste Preview heute Abend. Herzlich willkommen, Mascha Unterleberg. Mascha, ich habe gerade gesagt, du kommst aus dem Pott, wie ich. Aber trotzdem könnte sich das hier heute auch ein bisschen wie nach Hause kommen anfühlen für dich, oder?
Ja, absolut. Ich war lange hier. Ich glaube, ich habe 8 Jahre in Freiburg gelebt.
Zum Studium warst du hier?
Genau.
Was für ein Gefühl hat Freiburg bei dir so hinterlassen, auch jetzt, wenn du wiederkommst? Was kommt dann sofort wieder so hoch?
Es ist ein total schönes Gefühl, weil ich immer noch ganz viele Menschen hier habe, die ich kenne und die auch heute Abend teilweise hier im Publikum sitzen, habe ich gerade gesehen.
Und mittlerweile ist es ja so, du musst wieder länger fahren. Ich habe gehört, ich habe gerade mal so casual gefragt, wo sie denn heute hergekommen ist und sie hat gesagt, Paris. Sie hat so, okay, warst du da im Urlaub? Nee, da wohne ich gerade. Du bist für ein Schreibstipendium gerade in Paris. Und da haben wir auch schon die erste Gemeinsamkeit zwischen euch gefunden. Vorhin im Soundcheck ging es hier nur um Paris, denn auch du, Michelle, warst da. Kannst du mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, wir schreiben.
Ach so.
Das ist so ein riesiger Komplex, wo mit, keine Ahnung, Hunderten, Tausenden.
300 habe ich gelernt.
300. Tausenden, fast.
300, 3000. Zimmern, Wohnungen, Studios für KünstlerInnen.
Cool.
Aus der ganzen Welt. An der Seine. Und ja, ich bin neidisch, dass Mascha jetzt da ist und ich nicht mehr.
Wobei, also du hattest ja wirklich die kürzeste Anreise von uns heute. Du lebst in Basel, das ist unter einer Stunde.
40 Minuten.
40 Minuten. Und ich stelle mir vor, wenn ich in Basel wohnen würde, würde ich morgens nach Frankreich fahren, kurz nochmal zum Mittagessen zurück nach Hause, dann abends kurz nach Deutschland. Nutzt man das als Baslerin, dass man da so an den drei Ländern sitzt, an den Grenzen?
Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wo man wohnt. Ich habe eine Zeit lang direkt an der französischen Grenze gewohnt und da bin ich ja schon oft mit dem Fahrrad zum Markt nach Frankreich am Samstag und so.
Ich merke, wir verquatschen uns jetzt hier schon dabei. Geht jede Folge der Buchlounge mit einer kleinen Tradition los. Dafür stehen diese Höckerchen hier.
Das Speed Dating.
Und wir starten mit Mascha, die Michelle fragt in 3, 2, 1, go.
Du hast ja auch in Biel studiert. Was sind 3 Dinge, die du mit Biel und dem Studium dort verbindest?
Oh. Nebel. Mein Mentor, der mir rät, meine Texte zu zerreißen. Und dieses komische Café, wo ich mich aber nicht mehr erinnere, wie es. Ja, wahrscheinlich.
Schön. Ich habe jetzt öfter gehört, dass der zweite Roman der schwierigste ist. Gibt es etwas, was für dich leichter war beim Schreiben vom zweiten Roman?
Siehst du, ich bin sehr schlecht.
Schön, die Zeit ist gleich um.
Was leichter.
So kann man 90 Sekunden aufschreiben.
Was?
Soll ich dir noch mal zeigen?
Ja, ja, das, aber das Cover auszuwählen war auch nicht leicht.
Gibt's was, was du da wusstest, was du vorher nicht gewusst hast beim ersten Buch?
Ja, dass es Leute lesen werden.
Ja, das ist
das war nicht einfacher, sondern schwerer.
Und wie sehr hast du den Roman geplottet? Wusstest du am Anfang schon, was am Ende passiert?
Nein, das weiß ich eigentlich nie, weil sonst würde es mich wahrscheinlich langweilen. Aber ich habe schon geplottet.
Und gibt es einen Moment, wo du weißt oder wo du bei diesem Buch wusstest, dass der Roman fertig ist? Erinnerst du dich?
Die Antwort wollen wir noch hören, komm. Gab es einen Moment, an dem du wusstest, jetzt ist fertig, jetzt habe ich das Ende erreicht?
Ja, wahrscheinlich so kurz bevor Druck. Die letzte Deadline.
Das lassen wir gelten. Ein Applaus bitte für Mascha, bevor wir die Seiten wechseln. Michelle, bist du ready?
Ja.
Dann hast du 90 Sekunden und los geht's.
Hast du schon mal gebeichtet?
Nein.
Was ist die schlimmste Sünde, die du jemals begangen hast?
Ich habe mal aus Versehen eine Salami geklaut.
Wann wolltest du zuletzt jemanden verprügeln?
Oh, das will ich ab und zu mal.
Pazifismus oder Gegengewalt?
Pazifismus.
Träumst du von deinen Romanfiguren?
In den Momenten von dem intensiven Lektorat, ja.
Glaubst du an Geister?
An Geister? Ja, ein bisschen.
Wo würdest du leben, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Vielleicht in Südfrankreich, in einem schönen Haus auf dem Land.
Du müsstest deine ganze Garderobe eintauschen. Würdest du lieber nur noch Kleider aus einem Touri-Shop in Paris tragen oder von Desigual?
Du hast mein Buch gelesen. Ich würde den Touri-Shop nehmen.
Echt? Krass. Ich glaube, ich auch.
Es gibt nicht so schlechte Sachen da.
Wofür bist du bekannt?
Oh, das weiß ich nicht.
Wofür wärst du gerne bekannt?
Für mein Buch.
Willst du lieber, dass dein Buch ein Bestseller wird oder den Deutschen Buchpreis gewinnt?
Auch die Antwort wollen wir gerne noch hören.
Ich glaube, den Buchpreis.
Fair und ehrlich, großer Applaus. Vielen Dank euch beiden. Ja, das ist immer so gemein nach diesem Speed-Dating, man möchte eigentlich zu jeder Frage nochmal was hinterherfragen. Ich möchte aber vor allem fragen, wie kann man aus Versehen eine Salami klauen?
Es ist nicht so lange her. Wir hatten sehr viele Einkäufe für eine große Gruppe und die Salami war in meiner Handtasche. Und dann habe ich schon an der Kasse gemerkt, dass sie jetzt in meiner Handtasche ist.
Wo eine Salami halt manchmal einfach landet. Genau. So, und jetzt, Michelle, endlich die Fragen aller Fragen, die mir die ganze Zeit, ich musste mich die ganze Zeit schon zusammenreißen, um Backstage nicht zu fragen. Aufwachsen mit 30 Kanarienvögeln.
Ja, ist lustig, weil ich habe das vorhin gehört und dann so, ja. Und dann, wieso weiß sie das?
Ja, ich bin tief eingestiegen in alles, was es über euch gibt im Internet.
Zwischenzeitlich waren es vielleicht auch mal mehr und dann wieder weniger. Es ist vor allem laut.
Aber ganz kurz einmal nur, dass wir uns das vorstellen. Also jetzt 30 hintereinander oder waren das wirklich 30? Also die Wohnung, 30 Käfige und da sind da Kanarienvögel drin?
Also ist besser, wenn sie nicht alleine in einem sind, sondern wenn sie irgendwie zusammen sind. Aber es waren wahrscheinlich zwischenzeitlich schon relativ viele Käfige. Mhm. Und die vermehren sich halt einfach sehr gern.
Da machst du nichts. Und heute?
Heute habe ich keine mehr, aber ich denke schon drüber nach.
Also Mascha, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt mindestens eine Person auf dieser Bühne, die kann sich wirklich 0,0 vorstellen, mit einem Vogel die Wohnung zu teilen. Was ist da schön dran?
Also ist doch das beste Tier. Mein zweites Buch war ein Gedichtband und leider habe ich jetzt keins dabei, aber das Cover ist ein Kanarienvogel und ein spezieller mit so einer Frisur.
Und das heißt auch irgendwie eingesperrte Vögel singen schon lauter oder so.
Singen mehr, genau. Und wenn man dieses Bild zum Beispiel sieht, dann kannst du das eigentlich nicht mehr stellen, ernsthaft, diese Frage. Das sind so gute Wesen.
Sind wir 2-1 oder seid ihr 2-1, Mascha? Wie haustier- und vogelaffin bist du?
Ich bin nicht so vogelaffin, ich bin eher für Hunde.
Die größeren Vögel.
Die größeren Vögel.
Und tatsächlich, weil ich habe es ja auch vorhin so angeteasert und gesagt, mal gucken, ob es was zu tun hat, die sind dann ja auch als Motiv in deinem Buch gelandet, in deinem ersten, ne? Die Kanarienvögel? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Stimmt, ja. Ach,
stimmt, sie sind überall.
Stimmt, ich erinnere mich an eine Szene, ja.
Weißt du noch, das ist ja 2016 rausgekommen, mit dem griffigen Titel Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch. Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, ganz kurz bevor das erschienen ist? Das war ja dein Debüt.
Ja, ich hatte eine Panikattacke.
Ehrlich? Was war da deine Panik?
Ich glaube, es war wirklich dieses Wissen, dass das jetzt so frei erhältlich ist und dass da einfach jede Person kommen kann und meine tiefsten Gedanken lesen. So.
Du müsstest mal Maschas Augen gerade sehen.
Ich hatte noch keine Panikattacke, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Genau, weil du bist ja jetzt an diesem Punkt gerade. Was ist das für eine Zeit gerade für dich?
Es ist eine super seltsame Zeit. Also es ist total schön und aufregend, weil jetzt erste Menschen was gelesen haben und mir Rückmeldungen geben. Aber natürlich ist es noch nicht so im Buchladen verfügbar und es gibt noch nicht so ein Gefühl dafür, wie es dann nachher ankommt. Ich versuche einfach, mich abzulenken gerade.
Mhm. Zum Beispiel, indem du mit dem Buch schon mal auf eine Bühne gehst hier in Freiburg. Genau. Aber jetzt hat Michelle gerade gesagt, Panikattacke. Du hast gesagt, du hattest noch keine. Bist du eher eine Person, weil ich glaube, das ist auch eine Charakterfrage, die eher so in Worst-Case-Szenarien denkt oder in, boah, das kann so geil werden, das Ganze vielleicht ja Buchpreis.
Schon auch eher in Worst-Case-Szenarien leider. Also ich kann mich schon auch gut in Dinge reinsteigern.
Das eint doch Leute, die schreiben.
Ich glaube auch.
Das ist die Fantasie, die einfach durchgeht.
Das wird gut. Ich bin mir sicher, wir spreaden das heute ja schon mal hier so ein bisschen. Wenn man sich deine Bio anschaut, du hast literarisches Schreiben studiert, du warst an Theatern, unter anderem auch in der Schweiz, du hast Open Mics gemacht. Man hat so das Gefühl, Kultur ist so in deiner DNA verankert. Bist du damit quasi auf die Welt gekommen? War das Erziehung oder wann wurdest du da so rangeführt?
Ich habe einfach sehr früh viel gelesen und ich wusste, dass ich damit was machen will und wusste aber nicht was. Und dann kannte ich auch damals das Studium literarisches Schreiben nicht und habe auch nicht mir sowas zugetraut und habe deswegen dann angefangen, Germanistik zu studieren und bin dann über Umwege irgendwie zum Schreiben gekommen. Ich glaube, ich hatte dann einen Job, den ich recht unangenehm fand und habe in der Zeit angefangen, ganz viel für mich dann literarisch zu schreiben und da gemerkt, okay, ich will eigentlich das machen und mich dann nochmal beworben.
Warum jetzt mit 34 ausgerechnet jetzt dieses erste Buch?
Naja, ich glaube eben, weil ich wirklich lange gebraucht habe, mich das zu trauen, zu sagen, dass ich schreibe und auch anderen Menschen das zu zeigen. Also ich habe schon immer irgendwie geschrieben, aber ich habe dann erst in Biel im Studium Menschen meine Texte gezeigt.
Was hat sich dann verändert? Also hat dieses Texte zeigen geholfen oder gab es dann doch irgendwann nochmal einen anderen Punkt, an dem es bei dir im Kopf gekippt ist und du dachtest, ich mach's jetzt einfach?
Na, erstmal diese Entscheidung aus diesem Job heraus, mich zu bewerben, dann die große Angst, nicht angenommen zu werden und dann so eine kleine Bestätigung, als ich angenommen wurde, okay, vielleicht ist das was, was ich kann und dann war es einfach ein Prozess von mit anderen Menschen, die auch schreiben, mich austauschen und Texte austauschen und ist dann eher so gewachsen in den letzten Jahren. Also ich glaube, bis es jetzt wirklich veröffentlicht wurde oder beziehungsweise gedruckt wurde, hatte ich immer noch Momente, wo ich Angst hatte, dass es nicht real ist.
Michelle, wird's wissen, je länger so ein Buch draußen ist, desto mehr lernt man auch, dieses Buch zu umschreiben und auf Fragen zu antworten, die sich um den Inhalt drehen. Hast du schon so einen Standardsatz parat, obwohl das hier heute deine Premiere ist, tatsächlich mit dem Buch auf einer Bühne? Wenn dich jemand fragt, worum geht's denn in der Geschichte?
Ich glaube, das Wichtigste ist für mich, dass es um eine Freundinnenschaft geht zwischen zwei jungen Frauen und dass diese Freundinnenschaft sehr intensiv ist, aber alles andere als perfekt. Und dass trotzdem in dieser Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren, Yara und Anto, beide sehr stark Halt suchen und versuchen, alles voneinander zu sein. Und dann aber immer mehr die Außenwelt eigentlich eindringt in ihre Zweierbeziehung und damit auch Konflikte aufkommen, die vorher nicht da waren und sie sich dann positionieren müssen.
Und was das genau heißt, das klären wir gleich noch genauer, beziehungsweise erfährt man das auch schon so ein bisschen am Anfang des Buches und den liest du uns jetzt vor.
Genau, ich lese den Prolog und dann noch die ersten anderthalb Seiten vom ersten Kapitel. Anto hat sich die Nägel machen lassen, neongrün und weiß. Sie laufen vorne spitz zu und riechen auch jetzt, 2 Tage später, nach Acryl. Jedes Mal, wenn sie etwas berührt, den Tisch oder ihr Glas, gibt es ein leises Klackern und in mir zieht sich etwas zusammen. Wie Krallen, sage ich. Wenn ich's nicht besser wüsste, hätte ich Angst vor dir. Tja, sagt Anto, heute Nacht wird aufgeschlitzt. Unter dem kleinen, runden Tisch liegen unsere Baseballschläger. Meiner ist blau lackiert, Antos Schläger ist aus hellem, unbehandeltem Holz, in dessen Maserung sich alles einschreiben wird. Später werfen wir sie in den Fluss, sagt sie, als könne sie meine Gedanken lesen, und legt die ausgestreckten Beine auf dem gegenüberstehenden Stuhl ab. Ihre Füße stecken in schwarzen Stiefeln mit dicken Sohlen. Wenn wir in den Bars dieser Stadt sitzen und Anto eine Rum-Cola-Runde schmeißt, was bedeutet, dass wir die Zeche prellen, weil Anto niemals Geld für Rum-Cola ausgeben würde? Wenn wir in den Bars sitzen und die Blicke auf uns spüren, dann erinnern wir uns, erinnern sich unsere Körper daran, wie es war, als uns die Blicke das erste Mal trafen. Wie aufregend das war, wie schmeichelhaft. Fremde Blicke von fremden Männern, die schon viel gesehen haben mussten, so viel älter als wir und uns trotzdem für würdig befanden und sahen. Und wir wurden größer dabei und erwachsener und wurden es doch nicht. Wenn wir die Blicke im Rücken spüren und die Erinnerung in unsere Körper zurückkehrt, dann ist es an der Zeit. Dann stehen wir auf, schnell und geschmeidig manchmal und an anderen Tagen schwankend, als würden wir nichts vertragen. Als würde uns eine lächerliche Rum-Cola-Mischung aus dem Gleichgewicht bringen, aber das ist alles nur ein Spiel. Wir stehen dann auf, wir drehen uns um und wenn wir können, dann lächeln wir. Wir lächeln, wir lehnen uns aneinander, wir erwidern die Blicke, wir warten. 1. Wir stehen auf der Eisenbahnbrücke, die keine mehr ist, nur noch stillgelegte Schienen und rostige Streben und Anto schleudert ihren Schläger wie einen Speer ins Wasser. Er taucht halb unter, der Griff steht beinahe senkrecht in der Luft, kippt dann um und treibt auf der Oberfläche. Ich sehe sie von der Seite an. Hast du wirklich gedacht, dass der untergeht? Ich meine, das ist Holz. Holz treibt oben, oder? Halt den Mund, sagt sie und starrt aufs Wasser, als könne sie den Schläger durch Gedankenkraft dazu bringen, von der Oberfläche zu verschwinden. Der geht schon noch unter. Der Fluss ist eine glatte schwarze Fläche, ist das Geräusch eines Körpers, der eintaucht, ein Klatschen. Ringe, die im Licht der wenigen Laternen größer werden. Der Fluss ist unsichtbare Strudel und Hochwasser im Herbst und ein Mann, der ertrunken ist, als er seinen Hund retten wollte. Der Fluss verschluckt Anto, lässt sie verschwinden und der Schläger treibt immer noch oben, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, in die ihr Körper eingeschlagen ist. Ich stehe auf der Eisenbahnbrücke und Anto ist weg und auf dem Wasser nur die sich ausdehnenden Ringe. Spiele alle Möglichkeiten durch und dann spielen sich die Möglichkeiten selbst durch, immer schneller von vorne bis hinten und wieder von vorn. Sehe mich in eine Rettungsdecke gehüllt am Ufer, mit Weitstrahlern und Motorbooten suchen sie die Ruhe nach ihr ab. Verbrenne mir die Zunge an zu heißem Tee und ein Psychologe will mich zur Seite nehmen, aber die Polizei hat noch Fragen. Krame in meiner Handtasche nach dem Personalausweis, die Boote legen am Steg an und gefunden haben sie nur den Schläger. Die Boote legen am Steg an und gefunden haben sie Anto, die Wasser geschluckt hat und sich übergeben muss, fast blau im Gesicht ist, aber lebendig. Legen am Steg an und gefunden haben sie einen leblosen Körper. Danke.
Und mit diesem Knall geht die Geschichte los. Heftiger Einstieg. Also du hast das Buch ja auch schon lesen dürfen. Michelle, was haben diese ersten paar Seiten mit dir gemacht?
Ja, ich habe natürlich sofort weitergelesen.
Ja, also auch diese Freundschaft, vielleicht erstmal Mascha, weil du sie ja kreiert hast. Was ist das für eine Verbindung zwischen Yara und Anto in dem Buch für eine Freundschaft?
Die beiden lernen sich kennen, als sie 11 Jahre alt sind, auf einem Fußballplatz. Und Yara, die Ich-Erzählerin, ist anfangs total fasziniert von Anto, weil Anto extrem tough auftritt und ja, sich auch gegen die Jungs auf dem Fußballplatz durchsetzt. Und anfangs will sie ein bisschen sein wie sie. Und es zeigt sich, dass es nicht nur Yara ist, die so vereinnahmt von Anto ist, sondern dass es auch gegenseitig ist und auch Anto irgendwie Yara braucht. ja, sie werden dann so eine sehr starke Symbiose und sind dann wirklich ein paar Jahre lang eigentlich alles füreinander. Und es ist überhaupt keine perfekte Beziehung. Also es gibt total schwierige Seiten daran, aber es ist eine sehr intensive erste Freundinnenschaft.
Wie hast du die beiden empfunden beim Lesen,
Michelle? Ich muss sagen, mich hat es halt wirklich sehr erinnert an meine Jugend und eine spezifische Freundschaft, die ich in dieser Zeit hatte, die ich, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie normal ist oder ob das zu dieser Zeit gehört, aber genau dieses nicht auf Augenhöhe sein und kenne ich irgendwie sehr gut und fand ich irgendwie auch ja, gar nicht so leicht zu lesen.
Wir spoilern natürlich nicht, aber man erlebt ganz schnell, und es ist ja auch am Anfang schon so, dass diese beiden nicht nur eine Leichtigkeit haben, nicht nur Lipgloss und Jam und so weiter, sondern ja auch eine Härte. Woher kommt die in dieser Beziehung zwischen den beiden, dieses Roughe und auch diese Wut, die sie haben?
Also die ist erstmal in beiden einfach angelegt. Das sind beides einfach Menschen, die eine Wut in sich tragen. Bei Anto ist es schon so, dass sie Dinge erlebt hat, die angedeutet werden, aber die nicht im Buch aufgelöst werden. Und bei Yara ist es das Aufwachsen und dieses Gefühl, als junge Frau in der Welt permanent Blicken ausgesetzt zu sein, zu erfahren, was es bedeutet, wenn man nachts alleine nach Hause läuft und Angst hat, die sie irgendwie immer weiter in, aus so einem Ohnmachtsgefühl heraus in eine Wut bringt.
Was ich mich da gefragt habe, ist, woher du das gezogen hast. Hast du die beiden da jetzt in einen Diskurs von heute gesetzt oder war das tatsächlich was, was auch früh in deinem Leben schon da war als Thema?
Ich glaube, dass es früher diffuser war und dass es jetzt einfach Begriffe dafür gibt. Also, dass diese Wut schon da war und wir das aber nicht so benennen konnten oder ich das nicht so benennen konnte. Also zum einen natürlich sind sie dann nicht nur 12, 13, sie sind am Ende 17. Also es ist schon auch noch ein paar Jahre irgendwie, in denen sie diese Erfahrungen machen. Aber klar, ich glaube, ich schreibe das aus einem Bewusstsein von heute, dass ich benennen kann, worüber sie wütend sind, aber dass dieses Gefühl damals schon klar da war.
Michelle, du hast jetzt gerade genickt. Wir kommen ja gleich auch noch zu deinem Buch. Da wird man merken, da gibt es wirklich so eine Parallele. Auch du arbeitest dich in dem Buch ganz viel ab an so patriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft. Weißt du noch, wann sich da bei dir so ein Bewusstsein für solche Problematiken oder gesellschaftspolitischen Themen entwickelt hat?
Ja, ich habe so genickt, weil es mir ähnlich ging beim Lesen, weil ich wie dachte, in dieser Zeit, ja, ich hatte nicht das Vokabular dafür, überhaupt nicht. Und ich glaube, es kam wirklich so mit Me Too.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das auch für immer vielleicht oder jetzt für die nächsten Jahrzehnte wirklich so ein Kipppunkt bleiben wird, der dann auch noch diesen Diskurs einfach angekurbelt hat. Jetzt hast du ja, Michelle, gerade schon so ein bisschen wir haben den großen Zeh mal in den Plot deines Buches gedippt. Dann lass uns doch da mal in die Richtung schauen. Vorher vielleicht noch mal einmal ein kurzer Sprung zurück, weil wir gerade kurz über dein erstes Buch gesprochen haben, um mal zu sehen, von wo du so kamst für dieses zweite Buch. Es war wild, würde ich sagen, 2016, was passiert ist mit deinem ersten Buch. Nominierung für zwei Buchpreise, Deutschland, Schweiz. Viele, viele begeisterte Menschen. Einige auch, die diskutiert haben über das Buch. Ich erinnere mich an Elke Heidenreich, die im Schweizer Fernsehen, sie hat
Aussetzer hatte.
Ja, sie hat gesagt, also sie ist komplett abgegangen auf dieses Buch. Sie hat gesagt, wenn das ernst gemeint ist, dann hat die Autorin eine ernsthafte Störung. Und so weiter ging es da. Es war echt krass. Bist du da aus dieser gesamten, sagen wir mal, aus dem gesamten Kapitel mein erstes Buch, bist du da gestärkt rausgegangen oder verunsichert?
Ich würde sagen, gestärkt. Mhm. Also nicht verunsichert nicht, aber es hatte auch einen Grund, dass mein zweites Buch ein Lyrikband war, weil ich noch nicht ready war für irgendwie nochmal allen, also so dieser Zirkus. Ja.
Und jetzt ist er dann wieder da gewesen, der Zirkus. Du hast dich wieder in die Manege begeben. Und jetzt liegt es hier.
Und da ging dann alles ganz organisch.
Genau, und da springen wir gleich natürlich auch nochmal inhaltlich tiefer rein. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, auch du liest den Anfang vor, dass wir mal einmal schon auch so ein bisschen deine Sprache hören, mit der du da erzählst bzw. erzählen lässt.
In der Küche meiner Großmutter hängt ein leonafarbiges Telefon mit Drehscheibe. Es schellt. Ich hebe den Hörer ab und schweige hinein. Es spricht eine Italienerin. Sie fragt nach meiner Großmutter. Ich reibe mir den Hörer über die Stirn. Er ist kühl. Ich merke, wie sie darin ungeduldig wird. Ich räuspere mich und sage, meine Großmutter lebt hier nicht mehr. Sie lebt gar nicht mehr. Die Stimme wartet gerade lange genug, um als höflich durchzugehen. Dann sagt sie, es tut mir leid, ich habe nicht viel Zeit. Sie fragt, ob ich die Tochter meiner Mutter sei. Sie sagt den Vornamen meiner Mutter, Magdalena, und einen Nachnamen, den ich nicht kenne. Sie sei Ärztin, die Ärztin meiner Mutter, sie sei genauer Leberärztin und habe meine Mutter wegen ihrer Krankheit behandelt. Zirrhose, sagt sie, Schrumpfleber, sogenannte. Sie sei aber nicht deswegen gestorben. Es tut mir leid, sagt sie, deine Mutter ist gestorben. Sie macht eine Pause, gerade lang genug, dass mir eine Leber vor Augen treten kann, gebraten mit Petersilie, und sagt dann, hör zu, deine Mutter ist gestorben und sie sagen, es sei wegen der Leber, aber ich kann dir versichern, es war nicht die Leber. Die Leber habe ich persönlich letzte Woche noch gesehen, also geröntgt, und sie war ganz in Ordnung. Hör zu, sagt sie wieder, es ist am besten, wenn du herkommst. Aber glaub ihnen nicht, wenn sie sagen, es war die Leber. Es tut mir leid, deine Mutter wurde getötet. Sie gibt mir Adresse und Telefonnummer eines Krankenhauses in Neapel und sagt, sie wollte nicht sterben. Ich habe noch nie eine so um ihr Leben kämpfen sehen. Ich frage nach ihrem Namen, aber die Leitung ist schon tot. Ich nicke am Küchentisch vor mich hin. Gut, sage ich laut. Das hätten wir also erledigt. Zum ersten Mal bin ich froh, dass meine Großmutter nicht mehr hier ist. Ihre größte Angst hat sich erfüllt. Und meine? All die Jahre ist meine Mutter eine Möglichkeit gewesen, eine Aufgabe, die ich aufschob. Nun bin ich sie endgültig losgeworden. Ich versuche, ihr Gesicht heraufzubeschwören, die Einzelteile zusammenzufügen, das teerschwarze Haar auftupiert, dicke Puderschichten Rouge, falsche Wimpern, aufgerissene Augen, ein riesiger roter Mund. Und dann die Zähne, lang und vorstehend, richtige Pferdezähne. Ich denke an den Tag, an dem ich meine Mutter zuletzt gesehen habe. Es ist sehr lange her. Ich erinnere mich gut. Ich kam von der Schule nach Hause und roch sie sofort. Blieb vor der Wohnungstür stehen. Auf dem Treppenabsatz stand eine riesige Plüschgiraffe. Durch die Tür drang unverkennbar sie. Die raue Stimme, das hustende Lachen, knallende Schritte. Ich überlegte, nicht reinzugehen, einfach umzukehren, durch die Straßen zu laufen, bis alles vorbei und sie wieder verschwunden war. Aber ich drückte die Klinke und da war sie. Lehnte im Türrahmen zur Küche, eine brennende Zigarette zwischen den Fingern, redete auf meine Großmutter ein. Auf den ersten Blick wirkte sie weniger groß und furchteinflößend, als ich sie in Erinnerung hatte. Sie stieß einen Schrei aus, als sie mich sah. »Schieß mich tot«, rief sie. »Ist das wirklich meine Filou? Dich hätte ich ja auf der Straße nicht erkannt. Erinnerst du dich, Mama, wie sie ewig kein einziges Haar auf dem Kopf hatte? Du bist ja eine richtige kleine Bombe geworden.« Sie wandte sich an meine Großmutter, die protestierte. »War nur ein Scherz, sie ist eine Scheuche. Gibst du ihr überhaupt zu essen?« Sie streckte die Arme nach mir aus, griff treffsicher mit je zwei Krallen meine Wangen, kniff fest und drehte das Fleisch, als wollte sie es abreißen. Daran erinnere ich mich, seit ich denken kann. Ihre Besuche waren immer verbunden mit diesem Schrecken und Schmerz. So im Schraubstock konnte ich mich nicht wehren, wenn ihr Gesicht auf mich zukam und meinen verzerrten Mund küsste. Soweit.
Michelle Steinbeck, Favorita, heißt dieses Buch und so geht es los. Auch da steigen wir wirklich direkt in diese Geschichte ein und lernen deine Hauptfigur kennen. Was müssen wir über sie wissen? Was ist das für eine Person, die wir da durchs Buch begleiten?
Ja, Fila ist bei ihrer Großmutter aufgewachsen, weil ihre Mutter die meiste Zeit weg war und ist sehr geprägt durch die Beziehung, die auch die Mutter zu der Großmutter hat und umgekehrt. Was soll ich sagen?
Weil was ich verrückt finde, wenn man jetzt mal bei dir nur auf diese ersten Seiten schaut, da ist eine Person, die erfährt, dass die Mutter gestorben ist und ihr sagt eine fremde Person am Telefon, dass sie in ihren Augen getötet wurde. So, das sind ja super viele Informationen und wenn man das jetzt so erzählt, würden die meisten als Reaktion erstmal einen absoluten Zusammenbruch, eine Panikattacke, in Tränen ausbrechen, die Welt geht unter, vermuten. Das hat sie nicht, sie bleibt distanziert. Gleichzeitig merkt man aber über das Buch, sie hat ja jetzt auch keine Nicht-Beziehung zu ihrer Mutter gehabt. Also wie prägt das auch ihr Verhalten da jetzt am Anfang dieses Buches, dieses bisschen verschrobene Verhältnis zur Mutter?
Ja, ich glaube, vielleicht hier an einem Punkt, wo das Schlimmste schon passiert ist, nämlich ihre Großmutter ist gestorben. Und das war ihre wichtigste Bezugsperson. Und sie ist da schon an einem Punkt, wo sie eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Mhm. Und dass dann diese Nachricht kommt, das erschreckt sie fast selber, eben wie distanziert sie da noch irgendwie dazu ist. Und es ist ja eben der Auftakt des Buches und sie macht sich dann eigentlich auf die Reise, auch überhaupt ihre Mutter erst kennenzulernen.
Mascha, du hast das Buch auch gelesen. Mochtest du Fila?
Ich mochte Fila. Ich finde, sie ist nicht leicht zugänglich, aber ich mag total diesen trockenen Humor und diese Beobachtungen und ich finde, es wird sehr spürbar unter der Oberfläche, dass sie sehr, sehr, sehr viel fühlt tatsächlich.
Mhm. Und jetzt hast du es ja gerade gesagt, sie macht sich dann auf den Weg, das ist quasi nur der Einstieg. Sie fährt aus der Schweiz nach Italien und ich habe mir auch relativ früh im Buch, glaube ich, steht da, einen Satz rausgeschrieben, jede Italienreise ist für mich Suche und Zeitmaschine. Jetzt ist es bei dir in deiner Familiengeschichte so, dass deine Oma Italienerin war. Ist diese Sehnsucht was du von dir auch kennst? Würdest du diesen Satz auch als Michelle sagen?
Ja, voll. Vielleicht heute nicht mehr so sehr wie früher. Ich glaube, dieses Buch war irgendwie auch ein Meilenstein in eben dieser komischen Sehnsucht und ja, irgendwie zu Italien und dieser auch gar nicht so einfachen Beziehung dazu, weil die Geschichte der Großmutter von Fila doch relativ ähnlich ist wie meine Großmutter. Das heißt, sie haben beide eigentlich die alles komplett abgebrochen zu da, wo sie herkamen. So.
Und kannst du das beschreiben? Ich glaube, dass wenn du das so sagst, viele Menschen, ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, bestimmt auch zuhören, ich gehöre auch dazu, Menschen, die auch zwei Kulturen, zwei Länder in einer Familie vereinen können, das glaube ich ganz gut nachvollziehen. Woher kommt das bei dir, und vielleicht kann man das in dem Fall auch gleichsetzen mit vielen, dieses Hadern und dieses Komplizierte in der Verbindung zu diesem Land, was auch da ist in der Familie?
Ja, ich glaube, für mich war wirklich das auch immer etwas ein bisschen Peinliches und etwas, was ich verborgen gehalten habe, so vor irgendwie allen anderen, dass ich immer, wenn ich nach Italien bin, ich habe mich sofort wahnsinnig wohl gefühlt und zu Hause gefühlt und irgendwie eben auch so Verwandte irgendwie gesucht, weil es eben keine gab. Und habe mich dabei aber auch geschämt, weil offensichtlich bin ich nicht von dort. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe nicht Italienisch gelernt zu Hause.
Das ist dann selbst gelernt, ne?
Genau. Und ich hatte es schon ein bisschen im Ohr, so vom Dialekt meiner Großmutter. Und ich habe sie auch immer wieder gebeten, bitte rede Italienisch mit mir. Und dann, das, wie das so ist, macht man zwei Sätze und dann wieder nicht. Ja, und irgendwie das, es ist so ein Hochstaplergefühl. Eben dann, ich habe dann Italienisch gelernt, war da, kann mich durchmogeln. So. Die Leute glauben mir, bis irgendwann der Punkt kommt, wo sie so sind, so, wieso redest du eigentlich so komisch? Du bist irgendwie ein bisschen dumm. Manchmal sagst du so die Artikel falsch.
Ich fühle das so sehr, dass ich ganz, ganz lange nach einem Wort dafür gesucht habe, um das zu beschreiben und habe dann so ein bisschen hin und her überlegt und seit ich da mal ein bisschen abgetaucht bin, nenne ich das eine identitative Hochstaplerin. Also dass man quasi das Gefühl hat, man ist Hochstaplerin, was seine Identität angeht. Niemand denkt wahrscheinlich das, was man denkt, dass die anderen denken, aber man kommt aus diesem
Gefühl nicht raus, ich bin hier nicht ganz und da nicht ganz und was ist das eigentlich alles mit diesen Wurzeln und dieser Herkunft, kann ich total mitfühlen. Aber darum geht es ja gar nicht nur in diesem Buch, sondern du hast gerade schon gesagt, du schickst Fila dann auf eine Spurensuche und es ist so eine Art Detektivarbeit, um rauszufinden, was mit der Mutter passiert ist. Ist jetzt mega schwer, da nicht zu spoilern, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen erzählen, in welche Richtung gerät sie da und wo führt sie das dann hin?
Genau, Fila macht sich auf den Weg in dieses Krankenhaus, also nach Neapel, von wo diese Ärztin angerufen hat. Und in diesem Krankenhaus bekommt sie einen Hinweis, der sie an den Ort führt, wo ihre Mutter zuletzt gearbeitet hat, was eine bestimmte Straße ist, wo das sogenannte Rotlichtviertel ist. Sie lernt dann da auch zwei Frauen kennen, die mit ihrer Mutter gearbeitet haben, würde sich dann diesen anschließen, wozu es dann aber nicht kommt, weil ja, das erste Finale quasi passiert.
Und erste Finale von ganz schön vielen. Da sind wir auf Seite 40 oder so.
Nee, das ist der erste Teil.
Und es ist ja wirklich so, also ab da geht so eine wilde Reise auch für sie los und man weiß gar nicht, wie man es gelesen hat, wo man als erstes ansetzen soll. Mascha, was ist bei dir so am konkretesten hängen geblieben von dieser Reise? Was hat dich am meisten nachhaltig beeindruckt?
Also mit am konkretesten wirklich die Szene, wo sie in Italien am Bahnhof ankommt und dieses Zugehörigkeitsgefühl sucht und dann eben auch, was du gerade beschrieben hast, das Gefühl hat, eben aufzufallen, dass sie nicht Italienerin ist, dass sie nicht perfekt Italienisch spricht. Diese Szene im Café ist mir sehr, sehr doll hängen geblieben. Und dann die Szenen in der Salamifabrik, wo sie auf die anderen Frauen trifft.
Und jetzt ist ja vorhin bei euch im Speed-Dating schon das Wort Geister gefallen. Das wirkte vielleicht ein bisschen random für alle, die das Buch nicht gelesen haben. Aber es spukt auch in Favorita. Es geht ordentlich ab, da passieren viele surreale, übernatürliche Dinge. Man weiß irgendwann selbst nicht mehr, ob man nicht zusammen mit 20 Geistern im Raum sitzt. Warum hat dich das interessiert für diese Geschichte, die ja erst ein Krimi sein sollte?
Ja, es begann tatsächlich, oder ja, mein Schreibprozess begann eben mit diesem Geist, mit nämlich dem zweiten Femizid im Buch, weil Fila landet da an einem Ort, an einem sehr abgelegenen Landhaus, in den Wäldern irgendwo in Mittelitalien. Und da gibt es diesen Fall einer jungen Bäuerin, die ermordet wurde auf dem Weg zur Quelle im Wald. Und weil sie eben im Mord mit ihrer Mutter so vor so eine Wand irgendwie gelaufen ist, steigert sie sich dann in diesen Fall dieser jungen Frau und will ihren Fall lösen. Und genau, und diese junge Frau geistert eben auch an diesem Ort herum. Und wieso ich das interessant fand, ist, weil ich selber an diesem Ort war. Und ja, es heißt, dass diese junge Frau da noch rumgeistert oder ihr Mörder oder irgendwie alle, die da mal beteiligt waren.
Genau. Stimmt es, dass du zu der Zeit mit einer Schreibmaschine, weil du hast teilweise schreibst auf Schreibmaschine, dass du mit der Schreibmaschine in den Wald gegangen bist, weil dir gesagt wurde, dass es da am meisten spukt und du dann da geschrieben hast, weil du das Gefühl hattest, da bist du besonders nah dran an den Geistern?
Ja, also das war eine besondere Stelle im Wald, wo mir ein Regisseur aus L.A. oder so hat gesagt, geh mal dahin, da ist so ein Baumkreis. Und da ist es. Ich glaube, er hatte Unrecht. Ich glaube, er war ein Schwätzer. Es war eine andere Stelle im Wald, wo sie viel präsenter waren.
Aber das heißt, wenn man dann da jetzt einen Spaziergang gemacht hätte an dem Tag, dann wäre man an dir vorbeigelaufen, du hättest mit einer Schreibmaschine in einem Baumkreis im Wald in Italien gesessen.
Ja, im Pyjama.
Jetzt hast du ja gerade Mascha gefragt, ob sie an Geister glaubt. Ich merke, bei dir ist da auf jeden Fall eine Affinität da. Und du hast gesagt, ein bisschen. Was machen so über...
Also sie hat schon gesagt, ja.
Ja, sie hat schon gesagt, ja, ne? Habe ich auch so im Kopf notiert. Hättest du jetzt zum Beispiel an so einem Ort, wo dir jemand sagt, ja, hier geistert was rum, oder oft haben das ja auch Menschen, wenn die in eine Wohnung einziehen und es wird gesagt, hier ist eine Person verstorben, dass man das dann erst ausräuchert oder so, um die Wohnung zu befreien vor den Geistern der Toten. Ist das was, was an dich rankommt oder was du belächelst, oder wie gehst du mit solchen Gedanken um?
Also ich habe noch nie eine Wohnung ausgeräuchert. Ich würde es nicht belächeln. Ich finde sowas eher unheimlich. Also ich würde mich zum Beispiel niemals in so einen Baumkreis setzen und auf die Geister warten. Das wäre mir zu unheimlich.
Vielleicht nimmt Michelle dich ja mal mit.
Ja, vielleicht zu zweit.
Also es war helllichter Tag.
Bist du denn tatsächlich, weil es gibt eine Geisterjagd im Buch, hast du das auch mal gemacht?
Nein, ich habe die YouTube-Videos davon geschaut und auch am helllichten Tag, und das war mir schon mehr als genug.
Okay. Bevor wir jetzt hier gleich zu den Fragen aus dem Publikum kommen, möchte ich noch ein bisschen ernsteren Schlenker machen, weil was eure Bücher beide gemeinsam haben, du hast das Stichwort Femizid gerade schon genannt, ist, dass sie etwas, was ich denke jetzt an, auch an die Literatur, was im Diskurs gerade zum Glück immer größer auch diskutiert wird. Ich denke an Bücher wie Die schönste Version von Ruth Maria Thomas. Ich denke an Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel oder auch Geordnete Verhältnisse von Lana Lux. Da könnte man eure Bücher auch gut mit einsortieren in diese Reihung. Wie sehr ist Gesellschaftspolitisches in diesem Bereich für euch mit eurem Schreiben verbunden? Gehört das zusammen? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, es gehört zusammen, aber es kommt automatisch in die Geschichten rein, die einen beschäftigen. Also ich habe mich nicht hingesetzt und wollte einen gesellschaftspolitischen Roman schreiben, sondern ich habe angefangen, diese Figuren zu entwickeln, und die haben diese Dinge erlebt, und diese Dinge sind natürlich politisch. Also sie sind betroffen von struktureller Gewalt, von sexualisierter Gewalt im Alltag, und dann fließt es ein in den Roman.
Ich würde auch sagen, es kam auf jeden Fall mit der Geschichte, und das, was eben zuerst wollte ich einen Krimi schreiben, eigentlich wollte ich herausfinden, was damals passiert ist mit dieser jungen Frau, weil der Fall ist bis heute quasi ungeklärt, und darum geistert sie ja auch noch herum. Es ist dann eigentlich in meiner Recherche passiert, wo ich mit Leuten, die da wohnen und arbeiten, über diesen Geist quasi gesprochen habe. Und die mir alle eigentlich dasselbe erzählt haben. Und das waren zum Teil junge Männer, die jünger waren als ich, die mit aller Ernsthaftigkeit sagen, ja, sie war halt zu schön, sie war zu offen, sie war irgendwie eine Schlampe, logisch ist sie gestorben. Oder so, sie ging halt irgendwie mit allen und dann mit diesem einen nicht, und klar ist ja Ehre. Logisch hat er sie getötet.
Jetzt wird hier so ein bisschen gelacht im Publikum, das ist natürlich der erste Impuls, aber so weit weg von der Realität und von so Verklärung und Umkehr Opfer-Täter, das ist ja, da sind wir ja mittendrin in der politischen Diskussion. Wo würdet ihr da die Rolle von Romanen einsortieren? Auch jetzt vielleicht im Vergleich zu Nachrichten, zu in Anführungsstrichen echten Fällen, von denen wir hören und lesen, über die Artikel geschrieben werden und so. Was können vielleicht Bücher, was so Nachrichtenmeldungen nicht können?
Also ich glaube, dass sie Menschen, die Perspektive nicht kennen, noch mal anders vielleicht erreichen können. Dass Menschen sich besser in Situationen reinversetzen können, die ihnen fremd sind, die nicht ihre eigene Lebensrealität ist. Und das ja einfach greifbarer wird. Das ist jetzt so ein Feedback, was ich von ein, zwei bekannten Männern bekommen habe, die das Buch gelesen haben.
Ja, was ich ja versucht habe, es gibt einen Teil in meinem Buch, wo ich Zeitungsartikel gefaked habe und die über diesen Femizid berichten, diesen historischen.
Hattest du eigentlich so echte dann als Vorlage auch?
Ja, oder ja? Ja. Also ursprünglich war es eigentlich Übersetzungen von echten, und dann aus urheberrechtlichen Gründen habe ich die dann quasi nochmal umgeschrieben. Und was ich eben krass fand, als ich diese alten Artikel gelesen habe, wie ähnlich die sind wie die Berichterstattung heute.
Glaubt ihr, es verändert sich gerade was, dass man wirklich Hoffnung haben kann, dass sich auch tatsächlich strukturell was ändert, oder stehen wir noch ganz am Anfang oder nicht mal da? Wo würdet ihr uns so einsortieren?
Ich würde sagen beides, also sehr am Anfang, aber auch, also wenn ich jetzt mich anschaue, irgendwie mein Wissen und Vokabular, mit wo ich vor irgendwie 20, 15 Jahren stand, sind wir eh weiter.
Ich glaube schon, dass wir jetzt Dinge anders benennen und andere Diskurse da sind. Ich glaube, was so Gewalt und so angeht, ist es ja gerade tatsächlich eher wieder so, dass es zunimmt, dass die Zahlen sagen, dass es eher wieder mehr sexualisierte Gewalt gibt, mehr Femizide. Insofern ist das super schwierig zu sagen. Ich glaube, wir können anders darüber sprechen inzwischen, aber es hat sich deswegen nicht unbedingt zum Besseren gewandelt.
Eure Fragen.
Ich habe ja gerade gesagt, wir sammeln vor den Buchlaunch-Veranstaltungen immer mit so Kärtchen auf den Plätzen Fragen aus dem Publikum. Und Martina hier im Saal hat gefragt, ob ihr euch selbst als feministische Autorin seht.
Ja, ich denke.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, doch eh. Ich glaube, was mich ein bisschen verwundert hat zu Beginn, als das Buch rauskam, wie sehr es so von außen in diese Schublade gesteckt wurde. Und das, da bin ich so irgendwie konfliktet, weil einerseits natürlich ist es ein feministisches Buch, aber ich hatte halt auch so gehofft, dass es auch Leute lesen, die sich, ja, die nicht eh schon mega bewandert sind.
Und hattest du das Gefühl, das hat nicht funktioniert, ist daran vorbeigegangen?
Das weiß, kann ich nicht so gut sagen, okay. Aber einfach so, was medial passiert ist.
Ja. Was tut ihr, um euch selbst mal was richtig Gutes zu tun?
Immer gutes Essen.
Ja, was ist das für dich?
In Frankreich jetzt gerade sind das sehr viele süße Sachen vom Bäcker.
Oh, so Croissant, Pain au Chocolat. Chocolat,
ja, sowas.
Bei dir?
Ja, Essen finde ich ja sehr gut, auf jeden Fall. Ist schon, doch, würde ich schon sagen, ist so im Tagesablauf das, was, wo ich mir Gutes tue, ja.
Luisa fragt, an welchem Ort schreibt ihr am liebsten?
Ich schreibe schon gerne in meinem Bett, aber es ist nicht gut für meine Gesamtstimmung, wenn ich es zu lange mache.
Da wird dir wahrscheinlich auch jeder psychologisch bewanderte Mensch sagen, das Bett ist wirklich, da ja. Ist kein Laptop im Bett. Aber ja. Ist halt wahrscheinlich Gemütlichkeit, oder?
Genau. Mhm.
Ja, ich erinnere mich gerade mit Wehmut an mein Atelier in Rom, in so einer Residency im Turm oben, das war schon...
War das auch ein Schreibstipendium?
Ja, das war wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens.
Boah, das klingt auch so, als könnte man selbst da einen Roman spielen lassen.
Ja, aber es ist so schrecklich, wenn du weißt, es liegt schon hinter dir.
Du, es gibt noch viele Türme in Rom. Was nervt euch am Autorensein, fragt Alex.
Ich glaube, mich nervt, dass wenn man krank ist, dass man dann nicht irgendwie Geld verdient. Also dass man leicht, wenn man ausfällt, dann fällt man aus. Das ist irgendwie beängstigend. So.
Selbstständig sein, ja.
Ja, genau.
Ja, ich würde schon sagen, so blöde Fragen. Wo mich, ich will jetzt nicht sagen, will, dass das eine blöde Frage war, aber...
Wie viele, ich frage für eine Freundin, wie viele gab es davon so zum Beispiel jetzt heute Abend?
Keine,
sehr gut, richtige Antwort.
In eurem Bücherregal.
Ich habe euch gebeten, einen Buchtipp mitzubringen, also ein Buch, das nicht von euch kommt, ein Lieblingsbuch oder was jetzt gerade auf eurem Nachttisch liegt. Mascha, was hast du dir ausgesucht?
Das heißt, alles, was ich nicht erinnere, ist aus dem Schwedischen übersetzt und der Autor heißt Jonas Hassan Kemiri. Und es geht darin um einen jungen Mann, Samuel, der gleich zu Anfang mit dem Auto verunglückt. Und es ist nicht klar, ob er einen Unfall hat oder ob er sich das Leben nehmen wollte. Und in der Folge kommen die Menschen, die ihn gekannt haben, nacheinander zu Wort und erzählen, was er für ein Mensch war, was sie glauben, was zu diesem Tod geführt hat. Und alle widersprechen sich und alle glauben, sie kannten ihn am besten von allen. Und es war vielleicht auch ein bisschen Inspiration für meine Geschichte, so wie gut kann man einen Menschen eigentlich kennen. Und ich mag sehr gerne die einzelnen Charaktere darin. Die Figuren, die sind sehr lebendig und ich finde, das ist so eine gute Mischung aus lustig und berührend. Ja.
Und jetzt kommt noch was mit auf die Liste. Ach, du hast es sogar mit.
Genau, cool. Ich habe es mitgebracht. Das ist Rote Sonne von Johanne Licke Holm. Und ich habe es mitgebracht, weil es, glaube ich, mein Lieblingsbuch war von letztem Jahr. Und es geht um ein so Großstadtpaar, das zu einem befreundeten Paar in die Sommerferien geht, in ein schönes Haus am Meer. Da wüten aber rundherum so Brände, Waldbrände, was ich schon mal so ein tolles Setting finde.
Cool.
Weil, ja, das, also für mich auch die letzten Jahre, dass die Sommerferien sind, auf die wir uns, glaube ich, einstellen müssen, wenn wir in den Süden fahren. Und dann klopfen aber drei Kinder an der Tür und bitten um Einlass und werden dann aufgenommen. Und es geht dann eigentlich darum, wie sich halt Beziehungen entwickeln zu diesen Kindern, aber wie sich auch die Beziehungen untereinander der Erwachsenen ja, so entfalten. Ja.
Wo findest du dann so ein Buch? Bist du auch so Buchhandlung? Oder?
Schon auch in Buchhandlungen auf jeden Fall, ja. Oder halt irgendwie in der Zeitung lesen über ein Buch oder so. Aber ich glaube schon vor allem in Buchhandlungen. Darum finde ich es auch mega wichtig, dass alle in Buchhandlungen gehen und so auch irgendwie tolle kleine Buchhandlungen, die auch ja, irgendwie vielleicht ein bisschen anderes Sortiment haben als nur so die ganz großen oder so. Dass wir die weiter unterstützen, weil es die, glaube ich, gerade sehr schwer haben. Und ich, ja, wie früher mit den Musikläden. Also Musikläden gibt es ja fast gar nicht mehr. Und da habe ich auch viel Musik gehört, also so gefunden früher. Mhm. Genau.
Also ich glaube, ein schöneres Schlusswort finden wir heute nicht mehr. Deswegen danke ich euch mit euren beiden Tipps, mit euren beiden Büchern heute hier gewesen zu sein. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir diese Konstellation hier heute hatten. Wünsche dir, Mascha, jetzt einen fulminanten Release und dir, Michelle, dass du dich bald wieder in den Zirkus wagst oder noch ein Lyrikband dazwischen schiebst. Das schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Danke.
Buchlounge ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Moderation Mona Amesian. Redaktion Caroline Büscher und Bettina Kasten. Schnitt Kati Groll. Sounddesign Ole Zender. Produktionsleitung Annemarie Haag.
Ein Lungensanatorium in Davos. Der Zauberberg. Hans Castorp will 3 Wochen hier bei seinem kranken Cousin bleiben. Dabei taucht er immer tiefer in die Gedankenwelt der Patienten.
Auch mir ist ein geistreicher Kranker lieber als ein schwindsüchtiger Dummkopf.
Und der Auftritt mancher Patientinnen ist erschütternd.
Madame Chauchat kam fast immer zu spät zu Tische. Und bis sie kam, saß Hans Castorp und konnte vor innerer Erregung die Füße nicht ruhig halten. Er wartete auf das Schmettern der Glastür, von dem ihr Eintritt unweigerlich begleitet war.
Ich weiß. Ich werde zusammenfahren und fühlen, wie mein Gesicht ganz kalt wird.
Aus den geplanten 3 Wochen werden 7 Jahre. Die Zeit hat eine andere Dimension auf dem Zauberberg. Thomas Manns Jahrhundertroman als Hörspiel. Jetzt in der ARD Audiothek.